NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jan Ehlert. Mehr als 200 Bücher standen zur Auswahl, mehr als 5000 Menschen haben abgestimmt und dann stand sie fest, die Hotlist der unabhängigen Verlage, also die Auswahl der besten Bücher des Jahres, die in unabhängigen Verlagen erschienen sind. Und auf dieser Liste steht auch Nach den Fähren von Thea Mengeler, einer Autorin, die in Hildesheim studiert und in Hannover lebt und die heute bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Thea, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und erst einmal natürlich herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, auf der Hotlist zu stehen, ist ja schon eine besondere Ehre. Wie hat sich dein Leben als Autorin dadurch verändert? Kann man das beschreiben?
Ich weiß gar nicht, ob sich aktuell schon so viel dadurch verändert hat. Für mich persönlich war es allerdings schon eine wichtige Auszeichnung und Wertschätzung, weil es tatsächlich die erste Longlist- und Shortlist-Nominierung für mich ist mit einem Buch. Deswegen ist es schon ein wichtiger Moment gewesen.
Es ist ein zweiter Roman. Der erste, Connect, damals noch bei Leikamp erschienen, hat auch schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Dieses Buch jetzt, Nach den Fähren, scheint sich doch zu so einer Art Publikumsliebling zu entwickeln. Im Wallstein Verlag erschienen. Es war auch schon NDR-Buch des Monats. Und du warst sehr viel auf Lesereise. Was für Reaktionen bekommst du auf diesen Roman?
Ja, ich bin wahnsinnig überrascht, ehrlich gesagt, dass es so ein Publikumsliebling ist. weil es ja schon ein bisschen spezieller Roman ist. Aber die Rückmeldungen sind sehr, sehr schön, sehr positiv. Viele Leute können gerade mit dieser sehr langsamen Erzählweise anscheinend sehr, sehr viel anfangen. Ich bekomme auch interessanterweise ganz unterschiedliche Rückmeldungen, was so den Schwerpunkt der Lesart angeht. Also es gibt natürlich viele, für die es sehr stark um das Thema Tourismus geht, weil darum geht es vordergründig. Es ist eine touristische Insel, die von den Touristen verlassen wurde. Daran können auch viele Leute, die gerade in touristischen Orten leben, damit können sie sehr viel anfangen. Also ich wurde jetzt auch zum Beispiel nach Usedom eingeladen, um da zu lesen. Das ist natürlich ein toller Ort, um aus diesem Roman zu lesen. Aber es gibt eben auch viele Leute, die sagen, das Thema ist für sie gar nicht wichtig, sondern es geht für sie vielmehr ja um so allgemeine Lebensfragen, wie wollen wir eigentlich leben, was ist uns wichtig? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch gerade immer bei Lesungen, natürlich Rückmeldungen zu bekommen von Menschen, die das Buch schon gelesen haben.
Für alle, die es noch nicht gelesen haben, müssen wir vielleicht doch einmal kurz sagen, worum es geht. Ja. Wir befinden uns auf einer Insel. Diese Insel war einst ein sehr beliebter Urlaubsort. Die Fähren kamen in Scharen und nun kommen sie nicht mehr. Und es sind einige Menschen allerdings zurückgeblieben auf der Insel. Der Hausmeister, der immer noch durch das Hotel geht und immer noch auch die Zimmer putzt und sauber hält, weil er in dieser Routine vielleicht auch ein bisschen festhängt. Wir haben die Frau des Generals, die mit ihrem Mann, einem General, eben allein auf dieser Insel ist. Er ist ins Alter gekommen, geistig auch nicht mehr ganz gesund und sie pflegt ihn. Wir haben eine Doktorin, die zum Schreiben dorthin gekommen ist, weil sie ihre Sprache verloren hat. Viele unterschiedliche Menschen und die sitzen auf dieser Insel und warten mehr oder weniger darauf, ob die Fähren vielleicht doch noch einmal wiederkommen. Insel, Fähren, das klingt unglaublich norddeutsch. Usedom hast du auch schon angesprochen. Wir haben es zum NDR-Buch des Monats erwählt. Aber jetzt müssen wir leider die traurige Wahrheit aussprechen. Das Vorbild für diese Insel lag ganz woanders, nämlich im Bosporus.
Ja, also zumindest hat es da angefangen für mich. Ich habe viel Zeit in Istanbul verbracht, erst im Studium und später auch war ich privat oft da. Und vor Istanbul liegen eben die Prinzeninseln. Da kann man hinfahren mit Fähren. Das dauert so etwa anderthalb Stunden. Und dann ist es so ein ganz merkwürdiges Gefühl, aus dieser völlig überfüllten Stadt rauszukommen auf diese Inseln, wo es auch keinen Autoverkehr gibt, wo damals zumindest sehr viele Kutschen unterwegs waren mit Pferden. Das ist anscheinend inzwischen verboten. Das ist mir auch neu gewesen. Mhm. Genau, und da ist so eine ganz eigentümliche Atmosphäre, gerade im Winter eben, wenn auch die Tagestouristen nicht so sehr dorthin kommen. Dann ist plötzlich das so ein ganz merkwürdig verlassener Ort mit seltsamer Architektur, mit Pferden, die einfach über die Insel laufen. Und ja, das mochte ich atmosphärisch einfach sehr, sehr gerne. Und da hat es für mich so ein bisschen angefangen, so diese Idee von, was ist eigentlich, wenn so ein Ort, der hauptsächlich touristisch genutzt wird, plötzlich in dieser Nebensaison im Grunde verharrt. Weil genau das ist es ja eigentlich. Es ist dieser Zustand, wie er oft außerhalb der Saison ist.
Wie man es manchmal vielleicht in Ostseebädern auch im Winter erahnen kann, wenn die Kurpromenade geschlossen ist. Aber hier ist es ja noch einsamer und man kommt auch nicht mehr weg wenn die Fähren nicht da sind. Auch die Prinzeninseln waren früher ein Ort, wo die Söhne des Herrschers immerhin verbannt wurden, damit sie nicht den Machtumsturz planen konnten. Also auch ein Abschieben von Menschen schwingt das auch ein bisschen mit. Die Menschen sind auf der Insel, aber sie können ja, selbst wenn sie wollten, nicht einfach wieder zurück.
Ja, zumindest nicht mehr. Also es gab so den Moment, wo sie hätten gehen können. Es haben ja auch viele der Inselbewohner in die Insel verlassen. Aber jetzt, ja, ist es eben auch so ein Feststecken. Im Grunde sind alle Boote, die es gab, mit denen man die Insel hätte verlassen können, sind weg, außer das der Fischerin. Aber das braucht man, weil damit kann man sich eben auch mit Fisch, mit Lebensmitteln versorgen. Und es gibt durchaus auch Figuren auf der Insel, die eigentlich gerne weg wollen. Also zumindest eine Figur gibt es, die Frau des Generals, die immer schon die Insel verlassen wollte und die aber eben aus verschiedenen Gründen immer wieder dort stecken geblieben ist. Es gibt aber eben auch die Figuren, die ganz froh sind, dass sie nicht weg können. Also die Doktorin ist ja als Touristin gekommen und sie wünscht sich überhaupt nicht zurück, dass die Fähren kommen und dass sie eben die Möglichkeit hätte, wieder zurückzugehen in ihr Leben.
Also auch ein ganz unterschiedliches Verhältnis, wie wir damit umgehen, wenn wir in einem doch eingeschränkteren Lebensraum uns befinden, wenn wir gewisse Routinen haben. Man merkt es bei der Frau des Generals, ein bisschen auch beim Hausmeister, dass diese Routinen ja auch auf der einen Seite Sicherheit geben, man weiß, was man jeden Tag tut, auf der anderen Seite hindern sie einen aber auch daran, zu neuen Ufern aufzubrechen. Und das habe ich auch ein bisschen als Metapher darauf gelesen, dass man manchmal denkt, der letzte Zug ist abgefahren, die letzte Fähre ist weg, in meinem Leben passiert ja nichts mehr, es wird jetzt immer so weitergehen, es sei denn, man schafft es trotzdem, den Ausweg zu finden.
Ja, unbedingt. Gerade zu Beginn der Erzählung sind ja alle Figuren irgendwie so an dem Punkt, wo sie denken, diese Strukturen, in denen sie sich seit Jahren befinden, die sind unveränderbar. Im Grunde funktionieren sie darin, sie verwalten diese Insel, aber sie erwarten nicht, dass es eine Veränderung geben könnte, die aus ihnen selbst herauskommt. Und genau das passiert dann eigentlich, dass eben in diesem scheinbar unveränderlichen System eben doch Veränderungen möglich sind, die teilweise sehr klein sind, aber in ihrem Zusammenspiel dann doch irgendwie groß werden, würde ich sagen. Also irgendwie lösen die Figuren eben gegenseitig beieinander wieder kleine Bewegungen aus, die zu immer größeren Veränderungen führen.
Also ein sehr hoffnungsvolles Buch auch. Veränderung ist möglich, selbst dann, wenn das Leben eigentlich festgefahren erscheint.
Unbedingt.
Lass uns einmal auf die Figuren schauen. Die meisten von ihnen, fast alle, eine Ausnahme gibt es, über die sprechen wir noch, haben keine Namen. Der Hausmeister, die Doktorin, die Bäckerin, die Frau des Generals. Hast du sie bewusst so namenlos gelassen, um sie auch ein bisschen vielleicht universeller zu gestalten?
Ja, also es hatte so ein bisschen zwei Funktionen. Also einerseits das, ich wollte, dass es universelle Figuren sind, wo eben auch ganz klar ist, sie stecken auch in dieser Funktion, die sie haben, fest. Das ist das eine. Und andererseits wollte ich es eben auch gerne örtlich nicht verorten. Also ich wollte nicht, dass man an den Namen ablesen kann, wo sich diese Insel befindet, weil es ist letztendlich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, für mich hat es den Ursprung auf den Prinzeninseln, sind es nicht die Prinzeninseln, sondern es ist eben eine nicht weiter verortete Insel, die im Grunde überall sein könnte, auch wenn man klimatisch wahrscheinlich es ungefähr verorten kann.
Eher etwas wärmer.
Genau, eher etwas wärmer. Wahrscheinlich keine Nordseeinsel, aber interessanterweise haben es eben Menschen, die auf Nordseeinseln leben, es als Nordseeinsel gelesen. Und das finde ich auch schön. Also weil ich glaube, dass es eben nichts über einen bestimmten Ort erzählen soll, sondern eben über so ein System. Und das funktionierte dann für mich besser ohne Namen.
Auch die Orte sind klar benannt. Es gibt Apartment 3B, die Bar, den Strand. So sind fast die meisten Kapitel überschrieben. Man kann auch auf einer Karte sehen, wo sich diese Orte befinden. Die findet sich hinten im Buch. Wann ist diese Karte entstanden? Hast du die für dich gezeichnet, um zu sehen, wo sind wir eigentlich? Oder wie kam sie in das Buch?
Ja, tatsächlich. Ich hatte Corona zu Weihnachten und wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte und war sehr unorientiert auf dieser Insel. Also ich hatte vorher schon mal so erste Skizzen irgendwie für mich gemacht, um so ein bisschen zu sehen, wie sind eigentlich die Distanzen, wo liegt der Sommerpalast im Verhältnis zum Gelben Haus, solche Dinge. Ich kann mir das immer sehr schlecht vorstellen, deswegen muss ich das aufzeichnen. Und als ich dann irgendwie mehr Zeit hatte, dachte ich, ich mache das jetzt mal in schön, aber eigentlich erstmal nur für mich. Also mir hilft das immer sehr, Dinge zu visualisieren im Schreibprozess, weil ich so das Gefühl habe, dann kann ich das Ganze nochmal anders betrachten. Dann sehe ich das nicht mehr nur als Text, sondern habe es eben auch als Bild vor mir. Und irgendwie wurde daraus dann doch eine relativ ausführliche Zeichnung, die es dann zum Glück auch ins Buch reingeschafft hat, was ich ganz schön finde.
Ich auch. Sie kommt zum Schluss, also ein bisschen als Überraschung, nachdem man sich schon auf dieser Insel bewegt hat und gibt dann nochmal eine ganz neue Orientierung. Das fand ich sehr augenöffnend. Das Buch selbst ist fragmentarisch. Wir sind immer in den Köpfen, in den Perspektiven der einzelnen Protagonisten und wechseln uns dabei ab. Zuerst war, glaube ich, der Hausmeister da von all deinen Figuren. Wie ist daraus dann die Idee entstanden, dass es zu dieser Figur noch andere geben muss? Warum dieser fragmentarische Blick?
Ja, also es war tatsächlich der Hausmeister zuallererst da und tatsächlich auch sofort in Kombination mit der Figur, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die einzige Figur mit einem Namen, Ada, die taucht bei diesem Hausmeister auf. Und das war tatsächlich so ein bisschen der Kern der Erzählung. Also dass ich wusste, da ist dieser Ort, an dem nichts mehr stattfindet, da ist eine Figur, bei der aus dem Nichts eine zweite Figur auftaucht und erstmal haben die beiden miteinander interagiert. Und dann war aber für mich natürlich relativ schnell klar, die sind nicht alleine auf dieser Insel, sondern es wird andere Figuren geben. Und so ein bisschen, ja, habe ich die mir nach und nach erschrieben. Also es gab auch anfangs mehr Figuren, die dann teilweise irgendwie zu einer Figur zusammengeschmolzen sind, weil ich so festgestellt habe, eigentlich sind die sich zu ähnlich, die kann ich zusammenführen. Ich schreibe überhaupt nicht chronologisch. Das heißt, ich habe auch diesen Text wirklich sehr, sehr fragmentarisch geschrieben und habe immer mal an der einen Figur weitergeschrieben, an der anderen Figur weitergeschrieben und dann nach und nach geschaut, so wie kann man das so ineinander fügen, so wirklich ein bisschen puzzelartig. Welche Figur löst bei der anderen etwas aus? Wie passt das zu den Szenen, die ich überhaupt schon geschrieben habe? Was fehlt jetzt noch dazwischen? Und so hat sich das so nach und nach aufgebaut.
Gibt es dann auch Figuren, die irgendwann wieder verschwunden sind, weil sie nicht in dieses Puzzle passten?
Ja. Ja, es waren aber wenige tatsächlich. Es ist eher so, dass dann nochmal welche dazukamen. Also, dass ich dann irgendwann dachte, okay, es wäre vielleicht ganz gut, wenn es auch jemanden gibt, der medizinisch versorgt. Dann tauchte die Krankenschwester noch dazu auf. Das sind auch teilweise so Figuren, die keinen großen Auftritt haben, sondern einfach zwischendurch nochmal auftauchten, weil ich dachte, okay, es ist vielleicht sind irgendwie 5 Figuren, die da leben, ein bisschen zu wenig. Man sollte schon noch mitbekommen, dass da noch andere sind, auch wenn sie vielleicht nur ganz am Rand auftauchen.
Alle bleiben namenlos bis auf Ada. Das Kind, das gleich zu Beginn plötzlich im Sommerpalast auftaucht. Sie hat so eine Art befreiende Rolle, hatte ich das Gefühl. Hat sie auch deshalb den Namen bekommen, um sich abzuheben von den anderen Figuren?
Ja, auf jeden Fall. Also sie hat wirklich eine ganz spezielle Funktion. Sie ist eben einerseits, fällt sie sowieso schon raus, weil sie eben nicht in diesem System feststeckt. Also sie hat erstmal keine Funktion. Sie muss auf dieser Insel als Dienstleisterin nichts tun, sondern sie taucht einfach auf und ist sie und löst dadurch eben bei dem Hausmeister Dinge auf. Eigentlich tut sie gar nicht so viel, aber sie spricht eben einfach mit ihm. Sie stellt Fragen, sie interessiert sich für den Hausmeister, sie interessiert sich für die Insel und ja, das ist dann doch vielleicht ihre Funktion, aber es hat halt eben nicht so eine kapitalistische Funktion vielleicht. Vielleicht kann man es so einfach auch unterscheiden. Aber der Name Ada hat eben auch noch eine Bedeutung. Es ist ein türkischer Name, der eben auch Insel heißt. Deswegen fand ich den Namen sehr passend, weil natürlich auch letztendlich bis zum Schluss gar nicht klar ist und auch nicht relevant ist, war sie wirklich da oder ist sie eine Imagination des Hausmeisters. Also er hat eben schon so ein bisschen so eine magische Aura für mich.
Sie stellt Fragen und sie stellt eine ganz entscheidende Frage, glaube ich, für diesen Roman, nämlich wem gehört eigentlich diese Insel? Eine Frage, die ja auch bei dem Thema des Massentourismus eine große Rolle spielt. Wenn wir zum Beispiel auf die Kanaren schauen, da gibt es große Proteste, auch Mallorca, dass doch die Touristen sich entweder besser benehmen oder weniger kommen sollten, weil die Preise so in die Höhe schießen. Also doch eine durch und durch kapitalistische Frage?
Unbedingt, ja. Und ich glaube, sie ist eben gar nicht so schwarz oder weiß zu beantworten, weil auch auf den Kanaren zum Beispiel. Es ist ja, man möchte ja nicht, dass der Tourismus ganz verschwindet. Man könnte ja sagen, man sperrt diese Orte für Tourismus. Das ist ja also auch unrealistisch, aber mal so als Idee könnte man das ja machen. Aber sie bringen natürlich auch Arbeitsplätze, sie bringen Geld. Also ganz darauf verzichten möchte man nicht. Aber wie begrenzt man das eigentlich? Und das große Problem ist eben, dass an diesen wirklich massenhaft touristisch besuchten Orten, die Orte eben wirklich von den Touristen übernommen werden. Also die Preise steigen so stark, dass die Menschen, die dort arbeiten, gar nicht mehr dort leben können und irgendwie sehr weite Anfahrtswege haben oder so leben müssen, also auf sehr beengten Raum leben müssen, weil eben der ganze Platz von den Touristen vereinnahmt wird. Und natürlich führt das zu einer großen Unzufriedenheit, weil wenn dieser Lebensort für die Menschen, die dort tatsächlich leben, nicht mehr lebenswert ist, wie geht man damit eigentlich um? Ich glaube, das spielt eine sehr, sehr große Rolle.
Eine große Rolle spielt auch die Sprache. Ich finde, du hast eine unglaublich rhythmische Sprache gefunden, fast so ein bisschen wie ein Wellenklang, der an die Insel anschlägt. Zum Beispiel im Kapitel Einige Verluste. Da schreibst du, was aufhört, ist der Bau von Burgen aus Sand. Was aufhört, ist das Klirren, wenn ein Ball das metallene Tornetz trifft. Was aufhört, sind die Kriegsspiele im Wald. Was aufhört, ist das nicht zu beruhigende Weinen. Und so geht es weiter. Eine Welle nach der anderen. Ein, was aufhört, was verschwindet, spült quasi an den Strand deiner Erzählung. Wie wichtig ist dir die Sprache beim Schreiben, beim Verfassen solcher Passagen?
Wahnsinnig wichtig. Also ich hatte, glaube ich, bei diesem Buch jetzt das große Glück, dass ich das Gefühl hatte, die Sprache war sehr früh da. Also ich hatte so eine Tonalität im Kopf, die eben, wie du das gerade schon beschrieben hast, so sehr rhythmisch ist, sehr viel mit Wiederholungen auch arbeitet, sehr verknappt, also in den Sätzen, aber eben auch in den Kapiteln. Das, finde ich, entspricht diesem Buch sehr. Bei meinem ersten Buch war es anders. Da habe ich sehr, sehr lange nach der richtigen Tonalität gesucht. Die ist auch sehr anders, finde ich, als jetzt in diesem Buch. Ich suche schon sehr nach einer Sprache, die zum Stoff passt.
Das heißt, bei einem anderen Buch würdest du versuchen, eine ganz andere Sprache auch wieder zu finden?
Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ganz aus meinem Ton komme ich natürlich nicht raus und will ich auch nicht rauskommen. Ich glaube, man hört es dann schon raus. Aber ja, ich versuche immer so eine eigene Stimme zu finden für die Geschichten.
Einige andere Stimmen auch aus der Literatur tauchen auf. Du verwendest eine ganze Reihe literarischer Zitate, meistens am Beispiel der Doktorin, also jener Frau, die auf die Insel gekommen ist, um wieder schreiben zu können. Und sie zitiert zum Beispiel die Nobelpreisträgerin Annie Ernaux und sagt, im Prinzip gibt es nur zwei Arten von Literatur, die Nacherzählende und die Suchende. Du würdest dich vermutlich eindeutig auf der Ebene der Suchenden festsetzen?
Ja, unbedingt. Es ist ganz spannend, genau, weil die Doktorin ordnet sich eben auf jeden Fall bei der Nacherzählenden ein und ich bin auf jeden Fall das Lager der Suchenden. Nee, genau, also mich interessieren eben gerade immer die Dinge, die ich vielleicht nicht so nachvollziehen kann oder ich versuche mich so schreibend bestimmten Themen anzunähern, ohne aber vielleicht auch zu erwarten, eine Antwort zu finden. Aber genau, ich setze mich einfach schreibend gerne mit Dingen auseinander, die mich interessieren und von denen ich eben noch nicht so viel verstehe.
In deinem ersten Roman Connect ging es dabei auch um eine Gemeinschaft, aber eine ganz andere, eine Art digitale Sekte, die mich ein bisschen an Dave Eggers Circle erinnert hat, nämlich eine Sekte, die versucht, in einer digitalen Welt ein Gegenmodell zu entwickeln, dafür aber auch heftig kritisiert wird und sich immer enger zusammenschließt, immer enger abgrenzt auch von der Gesellschaft. Also auch eine Art Verinselung, wenn man so möchte, also ein sich abkapseln vom Rest der Gesellschaft. Ist das ein Thema, was dich jetzt in zwei Romanen, aber auch grundsätzlicher umtreibt? Wie formen wir Gemeinschaft?
Ja, ich glaube schon. Zumindest habe ich jetzt festgestellt, dass es anscheinend so ist. Ich glaube so dieses, ja, wie gehen wir miteinander um, aber eben auch so Fragen, wie wollen wir unser Leben eigentlich gestalten? Wie fühlen wir unsere Zeit für uns selber, aber eben auch miteinander? Das ist was mich sehr interessiert und was man, glaube ich, auf ganz viele unterschiedliche Arten erzählen kann. Man muss natürlich dazu sagen, es hilft auch beim Schreiben immer sehr, wenn man so abgeschlossene Gruppen hat oder abgeschlossene Orte. Das macht es auch einfacher zu erzählen, aber es interessiert mich eben auch, wie Menschen miteinander interagieren, umgehen.
Und bei beiden ist es ja auch eine Abkapselung von unserer schnellen digitalen Welt. Das Internet spielt zum Beispiel auf der Insel nach den Ferien überhaupt gar keine Rolle. Brauchen wir diese Inseln? Müssen wir sie uns vielleicht auch bewusst suchen?
Ja, ich glaube, ich bräuchte sie und ich suche es mir zu wenig. Vielleicht suche ich es mir dann im Schreiben. Ich glaube, sich so Inseln zu schaffen im Alltag, ja, wo man vielleicht auch mal wieder analog unterwegs ist, tut mit Sicherheit ganz gut. Also es tut mir auf jeden Fall gut. Also ich schreibe auch tatsächlich analog mit Füller in ein Notizbuch, weil das für mich ein anderes Schreiben ist tatsächlich, als wenn ich am Rechner sitze und tippe. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, so dieses ja sehr handwerkliche, einen Stift in der Hand haben, keine Ablenkungen haben oder zumindest keine digitalen Ablenkungen haben. Man springt mal eben in einen anderen Tab und plötzlich ist man wieder verloren. Das funktioniert für mich ganz gut. Ja, für mich bekommt das auch dann oft so eine Freizeitqualität dadurch. Also ich setze mich dann vielleicht auch in einen Café mit meinem Notizbuch und habe so ein bisschen weniger das Gefühl von, das ist jetzt Arbeit und mehr das Gefühl von, ja, ich kann mich jetzt einfach schreibend mit etwas beschäftigen, worauf ich gerade Lust habe, was mir gut tut.
Du bist auch, vermute ich, wenn man all die Zitate sieht, die du eingefügt hast von SchriftstellerInnen, auch eine begeisterte Leserin. Wie wichtig ist das Lesen für dich im Schreibprozess?
Sehr wichtig, aber es ist auch in Phasen sehr unterschiedlich. Also es gibt Phasen im Schreibprozess, da kann ich überhaupt nichts anderes lesen. Also da finde ich das sehr schwierig, dann irgendwie andere Stimmen im Kopf zu haben. Und dann gibt es wieder Phasen, da lese ich wahnsinnig exzessiv. Also teilweise als wirklich konkrete Recherche, um mich mit den Themen zu beschäftigen, um die es eben geht. Aber auch um mich mit anderen literarischen Stimmen zu umgeben oder auch eben auf Dinge zu stoßen, nach denen ich nicht suche. Also das ist ja auch irgendwie das Schöne, wenn man an so einem Schreibprojekt arbeitet, dass der Blick so sehr fokussiert wird. Es fallen einem plötzlich überall im Alltag und in den Dingen, die man liest, in den Filmen, die man schaut, fallen einem irgendwie Dinge auf, die einen an das eigene Schreibprojekt erinnern. Und da findet man dann eben einfach auch ganz viel. Und das fand ich total schön, auch gerade in der Arbeit in dem Buch. Viele der Zitate, die da jetzt drinstehen, sind eben einfach Dinge, die ich gefunden habe, während ich an diesem Buch gearbeitet habe und Texte gelesen habe und plötzlich dachte, ach, dieser Satz funktioniert für mich total gut in diesem Buch. Und dann habe ich auch daraufhin teilweise die Kapitel geschrieben. Das war einfach sehr inspirierend, ja.
Einer dieser Sätze von Theresa Preauer ist zum Beispiel, wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Damit könnte Ada gemeint sein, es könnte aber auch die Autorin sein, die da spricht. Also blicken wir doch kurz auf deine Anfänge. Was waren deine? Du bist in Meerbusch bei Krefeld geboren und aufgewachsen. Was waren deine literarischen Anfänge?
Ich habe auf jeden Fall als Kind sehr, sehr viel gelesen und ich glaube einfach auch sehr durchwachsen. Also ich habe tatsächlich viel Fantasy gelesen, was ich tatsächlich heute eigentlich gar nicht mehr lese, aber als Kind wirklich sehr, sehr gerne. Aber es war auch zum Beispiel so, wir haben in meiner Kindheit sehr lange Urlaube in Portugal am Meer verbracht. Wir konnten gar nicht so viele Bücher mitnehmen, wie ich jetzt lesen konnte. Deswegen habe ich eben dann auch angefangen, die Bücher meines älteren Bruders, die Bücher meiner Mutter zu lesen. Und das war dann eine wilde Mischung.
Und dann muss es ja doch den Moment gegeben haben, wo du sagtest, ich möchte Schriftstellerin werden, denn du hast dich bewusst dafür entschieden, in Hildesheim kreatives Schreiben zu studieren. Weißt du noch, was den Ausschlag dazu gab?
Ja, ich wollte es immer und habe es sehr lange auch einfach nicht ernst genommen, dass das irgendwie tatsächlich eine Möglichkeit wäre. Ich habe mich dem immer so ein bisschen vorsichtig immer weiter angenähert. Also ich habe vor diesem Studium Kommunikationsdesign studiert mit eigentlich Fotografie-Schwerpunkt, aber habe da dann schon immer angefangen, dann eben doch einen Fotofilm zu machen, in dem ich auch Texte verwende oder eine Installation zu machen, wo ich Fotografie und gesprochenen Text irgendwie miteinander verschränkt habe. Ja, habe dann so ein bisschen heimlich vor mich hin angefangen, einen Roman zu schreiben, aber immer wieder abgebrochen. Also es war immer wieder, dass ich an den Punkt kam, wo ich dachte, nee, es ist doch nicht gut genug, ich höre doch wieder auf. Habe dann nach diesem ersten Studium in einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten und habe eben dann festgestellt, ich habe neben dieser Berufstätigkeit keine Zeit mehr, an meinen eigenen Texten zu schreiben. Das war für mich sehr, sehr unbefriedigend. Ich habe einfach gemerkt, das ist was, was mir fehlt und wo ich mehr Zeit mit verbringen will. Und bin dann auf diese Studiengänge gestoßen und habe dann eben einfach mal geschaut, ob man mich dann nimmt. Und hatte das große Glück, dass das funktioniert hat. Und ich glaube, es war eben so ein Moment von, ich nehme das jetzt mal ernst, dass das tatsächlich ein Wunsch ist und dass ich wirklich schreiben möchte. Und vorher kann man das eben immer so heimlich für sich machen. Man muss das niemandem mitteilen, es muss niemand mitbekommen. Und plötzlich steht man so dazu, dass man tatsächlich schreiben möchte. Das war, glaube ich, so ein wichtiger Punkt für mich.
Und es hat sich ausgezahlt durch zwei wirklich tolle Romane. Connect bei Leikam erschienen und Nach den Fähren im Wallstein Verlag erschienen. das möglicherweise am kommenden Freitag mit dem Preis der Hotlist ausgezeichnet wird. Wir drücken die Daumen. Danke. Wie sieht deine Woche jetzt aus, deine Buchmessenwoche?
Die ist wild. Also ich fahre jetzt erstmal am Sonntag schon mal nach Frankfurt für eine andere Veranstaltung. Das ist so eine Bewegtbildkonferenz. Da bin ich bei einer Podiumsdiskussion. Dann fahre ich wieder zurück, weil ich in Hannover tatsächlich am 15. eine Veranstaltung habe im Literaturhaus gemeinsam mit Alexander Rudolfi und Henrik Santo. Dann fahre ich wieder nach Frankfurt, werde kurz auf der Messe sein und abends ist eben die Hotlist-Gala, wo ich vielleicht einen Preis bekomme, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir dann sehen. Und dann fahre ich am nächsten Tag schon gleich wieder weiter zur nächsten Lesung in Verden. Also ich werde gar nicht lange leider diesmal auf der Buchmesse sein, sondern immer nur mal ganz kurz hin und gleich wieder zurückfahren.
Aber dafür umso mehr im Norden, in ja. Hannover und in Verden in den nächsten Tagen. Und alle weiteren Lesungstermine findet man auch auf deiner Website. Ja. Viel Erfolg und vielen, vielen Dank, dass du da warst,
Thea Mengele. Ja, danke schön für das Gespräch.
Sie hörten das Gespräch auf NDR Kultur, heute mit der Schriftstellerin Thea Mengele. Danke fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
NDR Kultur.